Namaste und herzlich willkommen zum Podcast Faszination Freiheit. Schön, dass du wieder dabei bist und wie jede Woche haben wir heute wieder ein spannendes Thema mit wichtigen Tipps und Tricks, die auch dein Leben transformieren. Mein Name ist Thorsten Wittmann und ich bin internationaler Finanzautor, Speaker, Selfmade Multimillionär und Gründer einer der größten Geld-Communities im deutschsprachigen Raum. Und jetzt lass uns loslegen.
Es tut sich einiges im Bankensektor und das werden wir uns heute gemeinsam anschauen mit einem alten, bekannten, gern gesehener Gast in unserer Community. Ich spreche von Dr. Markus Krall, der auch im Bankensektor als Unternehmensberater gearbeitet hat und auch Klartext bekannt ist für, was eben Banken und dem Euro betrifft. Mehrfacher Bestsellerautor, heute Vorstand der Gold Revolution. Und schön, dass Sie heute wieder dabei sind, lieber Herr Dr. Krall.
Ja, grüß Sie, Herr Wittmann. Danke für die Einladung. Herzliche Grüße an all Ihre Fans und Follower aus der Schweiz. Und ich freue mich, wieder hier sein zu dürfen.
Genau, über die Schweiz werden wir auch noch sprechen. Da gab es eine interessante Abstimmung zur digitalen ID, die ja auch in dem Bankensektor durchaus eine Rolle spielen kann. Dazu nachher noch ein bisschen mehr. Und es ist ja so ein, ja, es ist ein ganz wichtiges Kernthema für uns alle letztendlich, weil wir lieben sie vielleicht jetzt nicht immer unbedingt, aber wir brauchen sie, ne? Die lieben Banken. Und wie sicher ist unser Geld eigentlich wirklich in diesem Bereich? Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir das heute diskutieren dürfen. Ja, und einfach mal ein Update haben. Was sehen Sie dort, Herr Dr. Krall? Sie haben es ja immer wieder für möglich gehalten, dass ein Bankensystem auch unter, sagen wir, in die Bredouille kommen kann oder sogar kollabieren. Wie sehen Sie diesen Sektor aktuell und wo stehen wir hier?
Also ich sehe diesen Sektor nach wie vor hochkritisch und zwar einfach deswegen, weil er eigentlich seit 100 Jahren schon strukturell pleite ist. Ja, man muss ja mal sehen, wenn man sich die Banken anschaut über einen sehr langen Zeitraum und es mal abstrahiert von all den Problemen, die ich ja in früheren Vorträgen auch aufgezeigt habe, von Zombifizierung über Messungsprobleme bis Bilanzierungstricks und was da so alles, ich sag mal, an Einzelelementen reinfließt. Es gibt einen säkulären Trend, der im Prinzip seit ja 1830 anhält. Und dieser säkuläre Trend ist die abnehmende Eigenkapitalausstattung der Banken, die mit allen möglichen Tricks auch wieder übertüncht wird, zum Beispiel mit diesem Prinzip der risikoadjustierten Aktiva, wo man die Eigenkapitalquote gar nicht mehr auf die Bilanzsumme anwendet, sondern auf eine korrigierte Zahl, die man quasi über die Ratingverfahren runtermanipulieren kann. Aber dieser Trend ist extrem langfristig und er ist extrem stabil. Wenn man sich mal anschaut, 1830 hatte die durchschnittliche Bank in Europa und Nordamerika eine Eigenkapitalquote von, sage und schreibe, man kann es kaum glauben, 80%. 80. Das heißt also, die haben nur 20% Fremdkapital gehabt. Das heißt, die konnten theoretisch bis zu 80% ihrer Kredite und Exposures verlieren und waren immer noch zahlungsfähig oder nicht pleite, jedenfalls im vermögenstechnischen Sinne. Und das hat sich dann im Zuge der Aufweichung des Goldstandards, der ja von einem reinen Goldstandard 1830, wo jede Banknote voll Gold gedeckt sein musste, zu einem fraktionellen Goldstandard, ja, weiterentwickelt, möchte ich gar nicht sagen als Begriff, sondern degeneriert ist, ja, wo dann 1910 nur noch ein Drittel der Banknoten wirklich mit Gold gedeckt waren, auch wenn es ein Umtauschrecht gab, aber wenn es alle ausgeübt hätten, wäre es gar nicht gegangen. Im Zuge dieser Aufweichung ging dann schon die Eigenkapitalquote der Banken auf 60% zurück. Und seitdem hat sich dann der Rückgang beschleunigt und heute haben wir im Schnitt, bezogen jedenfalls auf die Bilanzsumme, noch Eigenkapitalquoten von 5%, 6% im Weltbankensystem. Und wenn man weiß, wie Risiken, vor allem Kreditrisiken gemessen werden und welchen grundsätzlichen Verzerrungen aktuell die Messsysteme auch durch die Zombifizierung der Wirtschaft, durch den viel zu lange anhaltenden Negativ- und Nullzins über 25 Jahre hatten wir das Problem ja praktisch angestaut. Wenn man das alles weiß, dann weiß man, dass diese 5-6% kleiner sind als der Messfehler der Risiken in den Messsystemen, in den Risikomesssystemen der Banken. Und wenn ich weniger Eigenkapital habe, als ich einen Messfehler habe, dann kann man sich leicht vorstellen, dass es dann eng wird. Stellen Sie sich vor, Sie gehen Wetten ein und da hängen Wahrscheinlichkeiten dran. Und der Messfehler Ihrer Wahrscheinlichkeiten allein übersteigt schon die Eigenmittel, die Sie aufbringen müssen, wenn Sie diese Wetten verlieren. Also ich würde da nicht ruhig schlafen. Aber die Banken, die schlafen natürlich trotzdem ruhig. Warum? Weil natürlich dieser Zusammenhang zwischen dem Abschied vom Gold, erst schleichend und dann offiziell im 20. Jahrhundert in der Währung, sichergestellt hat, dass die Banken nicht mehr gerettet werden können. Sie haben es einleitend schon gesagt, wir lieben sie nicht, aber wir brauchen sie. So denken auch die Politiker. Wenn sie ins Rutschen kommen, dann werden sie gerettet, weil jeder hat Angst davor, dass sich die Tore der Hölle öffnen, wenn wir sie nicht retten. Und das gilt vor allen Dingen natürlich für Banken, die groß sind. Umso größer die Bank, umso notwendiger in Anführungszeichen die Rettung. Und das heißt, den Banken kann es vollkommen egal sein, dass sie kaum noch Eigenkapital haben. Mit diesem hohen Leverage können sie, solange es gut geht, hohe Gewinne machen, hohe Boni ausschütten, hohe Vorstandsgelder zahlen und auch noch ein bisschen Dividende für die frechen Aktionäre ausgeben. Und wenn es schief geht, kommt halt der Staat zur Rettung. Das ist ein sehr asymmetrisches Risikobild dann, was sich da ergibt, nämlich, dass man die Gewinne privatisiert und die Verluste sozialisiert. Das ist so eine Art Semimarktwirtschaft, so eine Halbmarktwirtschaft. Ja, wenn es gut geht, ist klasse, dann sind wir die großen Unternehmer, und wenn es schief geht, dann gibt es immer noch jemanden, der dafür bezahlt, nämlich die Zentralbank. Aber weil die Zentralbank es natürlich auch nicht kostenlos macht, sondern den Preis der Inflation zahlen muss, wenn sie es tut, ist es am Ende der Bürger, der das Eigenkapital für die Banken als Haftungskapital zur Verfügung stellt.
Ist ja noch gar nicht so lange her, 2023, da hat ja auch das zweitgrößte Schweizer Traditionshaus, die Credit Suisse, ja die Unabhängigkeit verloren, und einige mittelgroße US-Banken haben ebenfalls das Zeitliche gesegnet. Rechnen Sie damit, dass das jederzeit wieder aufflammen kann und auch, dass wir eine Bankenlandschaft erleben werden, die sich, die immer ein bisschen weniger wird und große eben weitere Traditionshäuser fallen können?
Also ich rechne eigentlich immer damit, dass jederzeit ein Bankenbeben auftreten kann. Das ist wie beim Erdbeben. Sie können es nicht auf den Tag vorhersagen. Sie wissen, es staut sich da was an, die Energie sammelt sich an und irgendwann kommt es zur Entladung. Aber es ist wie in der Bibel, man kennt nicht den Tag noch die Stunde. Ja, also es kommt dann meistens ganz plötzlich. Warum kommt es ganz plötzlich? Weil diese Frage des Risikos und der Frage der Bonität und auch der Liquidität einer Bank, die ist im Wesentlichen, weil sie ja eigentlich schon strukturell eh nicht mehr gegeben ist, nur noch abhängig vom Glauben der Leute. Ja, das Wort Kredit kommt ja vom lateinischen Credere, das heißt Glauben. Ja, und deswegen ist das, was normalerweise zur Erschütterung führt, ist ein Verlust an Glauben, ein Verlust an Vertrauen. Und dieser Verlust an Vertrauen, der kann jederzeit auftreten durch ein äußeres Ereignis oder auch einfach so, aus sich selbst heraus, weil irgendjemand, morgens das falsche Horoskop gelesen hat. Also selbst so absurde Dinge wie Laune spielen da unter Umständen eine Rolle. Ja. Und deswegen kann man es nicht vorhersagen, aber es ist strukturell so, dass es immer und jederzeit auftreten kann. Die Wahrscheinlichkeit steigt natürlich, indem irgendwelche Ereignisse eintreten, irgendwelche Verlustereignisse, irgendwas, was eine Kratzspur in der Bilanz hinterlässt, so wie wir das aktuell wieder haben. Wir haben ja aktuell, insbesondere in Deutschland, aber auch in Europa insgesamt, die höchste Pleitenwelle seit 10, 15 Jahren mit stark steigender Tendenz. Das heißt also, jedes Jahr, seit 4 Jahren steigt die Pleitenwelle an. Jedes Jahr wächst sie mit 15-30%. Mal so, mal mehr, mal weniger. Aber dieses Jahr wohl wieder mit 30% gegenüber dem Vorjahr. Und diese Pleiten, die führen natürlich dazu, dass die Banken Kreditverluste erleiden. Und zwar Kreditverluste, mit denen sie so in der Höhe nicht gerechnet haben. Das heißt, sie müssen die Reserven, die sie nicht haben, auflösen. Und die Reserven haben sie aber zum großen Teil schon aufgelöst, weil sie ja gedacht haben, sie würden in einer kreditrisikofreien Welt leben. Die letzten 20 Jahre, bevor jetzt diese Welle losgelegt hat, 2021, 2022, die 20 Jahre vorher hat man ja gedacht, das ist alles super, es kommen keine Kreditausfälle mehr, das ist jetzt erledigt. Durch die Nullzinspolitik ist niemand mehr pleite gegangen. Die ganzen Messsysteme der Banken sind auf ein niedriges Gesamtniveau an Pleiten hinkalibriert worden und dann konnte man sich einbilden, we are safe. Ja, so ein bisschen wie wenn man auf einem Vulkan lebt, der alle 600.000 Jahre ausgebrochen ist und seit 600.000 Jahren nicht ausgebrochen ist. Man weiß, man ist eigentlich fällig, aber man kann sich einbilden, dass es ja nach 600.000 Jahren ohne irgendein Ereignis eigentlich alles super sein müsste. So ähnlich ist es da auch. Und diese Pleitenwelle, die wird jetzt zu Kratzspuren führen, die führt zu riesigen Kreditverlusten. Die werden ins Eigenkapital schneiden über kurz oder lang, wenn das so weiter ansteigt. Und alles deutet darauf hin, dass es weiter ansteigen wird. Und zwar deswegen, weil die Rahmenbedingungen nicht nur so sind, dass wir eine konjunkturelle Krise haben, die kommt obendrauf, sondern wir haben eine strukturelle Krise. Wir haben eine gewaltige Anpassungskrise in der Struktur der Wirtschaft. Und die ist deswegen so schlimm, weil wir jetzt eigentlich ja über auch 25 Jahre zwei Dinge gemacht haben. Wir haben erstens durch die Zombifizierung strukturelle Anpassungen, die in kleinem Rahmen immer notwendig sind, weitestgehend verhindert. Das heißt, wir haben hier einen ganz gewaltigen, sozusagen Elefant im Raum. Und wir haben gleichzeitig durch staatliche Eingriffe, durch Subventionen, durch Manipulation, durch Vorschriften, durch Bürokratie, durch Dinge wie ESG, wo man die einen Investitionen bevorzugt und die anderen diskriminiert hat, die man ja alle in das Bankensystem eingeschleust hat. Also ESG ist ja quasi ein Teil der Kreditallokationsmechanismen im Bankenwesen. Was für ein Irrsinn. Also Greta Thunfeld hat quasi es geschafft, den Banken ein Virus ins Hirn zu setzen, mit dem sie jetzt Kredite nach Klimafreundlichkeit vergeben und nicht mehr nach Bonität. Das führt dazu, dass riesige, und zwar mit Risiken meine ich nicht Milliarden, sondern Billionen, billionengroße Investitionsströme in die falsche Verwendung gesteuert werden. Wir bauen Windrädchen statt Atomkraftwerke, nur als Beispiel. Wir pflastern riesige Flächen zu mit Solaranlagen, vollkommen ineffizient in einem Land wie Deutschland, überhaupt in Europa, meist also außer Südeuropa, wo es ein bisschen Sinn macht. Wir investieren in Elektromobilität, die eine Totgeburt ist. Und zwar deswegen, weil durch den Mangel an Technologieoffenheit wurde sichergestellt, dass nicht in der Breite geforscht wurde, dass der Suchmechanismus des Marktes diese neue Technologie nicht wirklich erforschen konnte, sondern dass man gesagt hat, so wird's gemacht, das hat die Politik gesagt und das ist auch die Zukunft. Also man investiert riesige, riesige Summen in Bereiche, die sinnlos sind, die Fehlinvestitionen sind. Und wer die Konjunkturtheorie oder die Boom-and-Bust-Theorie der österreichischen Schule der Nationalökonomie kennt, der weiß, dass dieses der Hauptmotor für die Krisen ist. Die Fehlinvestition, die Fehlleitung von Investitionen. Und die kann eben entweder durch monetäre Einflüsse passieren, also durch falsche Geldpolitik, die hatten wir, oder durch direkte Staatsintervention und Planwirtschaft, und die hatten wir auch. Also wir haben beides gemacht. Und das wird jetzt nicht vorübergehen an der gesamtwirtschaftlichen Struktur. Und da die Banken ja quasi sowas wie das Spiegelbild der gesamtwirtschaftlichen Struktur sind, denn alle Kredite, die vergeben sind, sind halt nun mal bei irgendwelchen Banken drin. Die Banken sind quasi, jede Bank für sich ist eine große Stichprobe an unserer allgemeinen Wirtschaftssituation. Schlägt es natürlich auch auf die Banken durch. Und das Ergebnis wird sein, dass wir entweder Banken pleiten sehen, mit der ganzen Kettenreaktion, die man aus depressiven und deflatorischen Szenarien kennt, also 1929, 30, 33, oder Bankenrettung, damit wieder mehr Geld drucken, damit wieder Nullzins, damit noch zusätzliches Aufschichten weiterer Probleme, die aber nicht mehr absorbiert werden können. Und zwar, wenn man sich also anschaut, wir machen das jetzt auch schon, also im Euro seit 25 Jahren, und das ist jetzt dann die sechste Krise insgesamt, die Zentralbank lösen muss in 25 Jahren. Oder dann, wenn sie jetzt nächstes Jahr kommt, dann sind 27 oder 28 Jahre. Also die sechste Krise innerhalb von weniger als drei Jahrzehnten. Und wenn man sich diese Krisen anschaut, die ja alle nach dem gleichen Muster abgelaufen sind. Billiges Geld hat die Ungleichgewichte erzeugt. Die führen zur Krise, die Krise führt zur Rettung, die Rettung führt zu mehr billigem Geld. Dann konnten wir beobachten, dass jede Krise doppelt so viel Geld gebraucht hat wie die vorhergehende Krise. Und zwar deswegen, weil sie mit doppelt so viel Geld aufgeblasen worden ist, weil wenn die Krise doppelt so groß ist, dann braucht sie auch doppelt so viel Geld wie die letzte. Das heißt, dieses Ding hat einen inneren Motor, die Größe der Krisen quasi nach oben zu skalieren. Und die nächste Krise, wenn sie doppelt so groß wird wie die letzte war Corona, dann reden wir halt über 8-9 Billionen zusätzliches Geld, was erforderlich ist, um das Ganze wieder ins zumindest vorübergehende Gleichgewicht zu bringen. Aber 8-9 Billionen kann ich nicht drucken, ohne einen Inflationsschub von 20 oder 30% auszulösen. Und ein Inflationsschub von 20 oder 30% ist halt in unserer hocharbeitsteiligen globalen Wirtschaft ein Todesstoß. Weil diese riesigen Lieferketten, die wir aufgebaut haben, die setzen alle voraus, dass jeder in dieser Lieferkette weiß, was bezahle ich beim Einkauf, was muss ich für die Veredelung des Zwischenprodukts investieren und was kriege ich beim Verkauf. Wenn die Inflation erst mal 20-30% erreicht hat, dann bedeutet das, dass die Produzentenpreisinflation noch stärker ansteigt, noch weitergeht auf 80, 90, 100%. Wer es nicht glaubt, der kann sich ja den letzten Inflationsschub anschauen. Da hatten wir 12% in der Spitze an Inflation. Aber die Produzentenpreisinflation ist zwischendurch auf 47% hochgeschossen, um dann auf unter Null zu fallen. Was bedeutet das? Wir haben also in der Produzentenpreisinflation eine extrem viel größere Volatilität. Und die verhindert die Wirtschaftsrechnung in diesen Lieferketten. Das heißt, die Lieferketten reißen ab. Und wenn die Lieferketten abreißen, auch dafür haben wir einen empirischen Datenpunkt ja bekommen. Was passiert, wenn die abreißen? Nämlich der Corona-Lockdown von 2020. Da hat man einfach gesagt, wir schließen alles und hat nicht daran gedacht, dass man die globalen Lieferketten damit einfach abschneidet. Das Ergebnis war innerhalb von Wochen ein Produktionsrückgang auf globaler Ebene um 50%. Also man kann es ja an der Produktionsstatistik heute noch ablesen. Es ging so ein Zacken runter, minus 50%. Und bis es sich erholt hat, ging eine Weile. Und es hat sich bis heute nicht mehr ganz erholt. Also insbesondere in Deutschland haben wir nie mehr das Niveau erreicht in der industriellen Produktion, das wir hatten vor diesem Lockdown. Und wenn man das auf dieses Inflationsproblem überträgt, der Unterschied ist, dass es kein Lockdown sein wird, sondern dass die Ketten an strategischen Stellen reißen werden und dass die Politik nicht die Möglichkeit hat, wie beim letzten Mal, die wieder zusammenzufügen, indem man einfach den Lockdown beendet. Die Politik hat aber gesagt, okay, das gerät außer Kontrolle, wir müssen das wieder in Gang setzen, ja. Die wussten ja auch, dass es ja eigentlich nur ein Testlauf war. Sie wussten ja ganz genau, dass sie keine Pandemie vor sich hatten. Also haben sie gesagt, okay, dann lassen wir euch jetzt wieder an die Arbeit gehen. Das ist diesmal nicht so. Wenn das erstmal abreißt durch Inflation, dann kann das monetäre Problem nicht einfach wieder abgeschaltet werden, wie man Lockdown abschaltet. Und das bedeutet, dass die Lieferketten auf längere Dauer abreißen werden. Das wird zu einem Produktionskollaps führen. Das kann man sich noch gar nicht vorstellen.
Ja, klingt intensiv. Meine Frage wäre an der Stelle auch, wie stellen Sie sich denn die Bankenlandschaft in 3 Jahren beispielsweise vor? Wir sehen ja ein großes Spannungsfeld. Zum einen von der Wirtschaft her, die Probleme, die haben Sie sehr schön erläutert. Auch gleichzeitig, der Staat macht den Banken auch nicht das Leben einfach. Compliance, immer neue Regulatorien, Geldwäsche und Co. Wird der Staat ja immer restriktiver und die Banken bekommen ja auch noch Konkurrenz jetzt von der Notenbank, die jetzt auch quasi mit in das Bankengeschäft einsteigen möchte, Stichwort digitaler Euro. Also was rechnen Sie, kann und wird in diesem Sektor in den nächsten Jahren passieren?
Also die Notenbank wird natürlich versuchen, über das digitale Zentralbankgeld mehrere Dinge gleichzeitig zu erreichen. Das eine ist die totale Kontrolle. Das hat ja Frau Lagarde im Gespräch mit diesem russischen Prankster, den sie für Herrn Zelensky gehalten hat, ja auch zugegeben. Ja, da gibt's ja dieses berühmte Video, wir haben schon mal drüber gesprochen. Es geht um Kontrolle, das ist das eine. Das zweite ist, es geht nicht nur um die Mikrokontrolle, es geht auch um die Makrokontrolle. Das heißt also, ich kann über dieses System natürlich Inflation steuern, indem ich den Leuten die Kaufkraft auf andere Weise wegnehme. Also ich sage dann einfach, wir lassen es mit der Inflation, aber wir nehmen euch jetzt von eurer Verfügbarkeit am Konto, entweder vorübergehend oder dann auf Dauer, weil sie werden es ja nicht mehr ins Gleichgewicht bringen, also wird aus dem Vorübergehenden was Dauerhaftes, nehmen wir euch ein Stück von eurer Kontoverfügbarkeit weg. Ihr könnt es einfach nicht mehr ausgeben. Und dann werdet ihr feststellen, es ist gar nicht euer Geld, wir haben es euch nur geliehen. Ja, ihr habt es zwar in Anführungszeichen verdient, aber es gehört trotzdem der Zentralbank. Das also dieses Ausmaß an Kontrolle ist angestrebt. Was nicht angestrebt ist, ist die Verdrängung der Banken, dadurch jedenfalls noch nicht. Und zwar deswegen, weil natürlich die Banken werden gebraucht für die Akzeptanz des digitalen Zentralbankgeldes. Denn die Banken, das System wird nicht so laufen, dass wir plötzlich alle ein Konto bei der Zentralbank haben, sondern es wird so laufen, dass wir unser Konto bei der Sparkasse und bei der Bank weiterhin haben, aber dass dieses Konto nur für uns als Spiegelung vorgetäuscht wird, dass es existieren würde. In Wahrheit ist es quasi ein gegengespiegeltes Konto eines entsprechenden Kontos bei der Zentralbank. Das heißt also, die Banken werden gebraucht, um quasi ein Potemkinsches Dorf zu errichten, das uns die Einbildung vermittelt, wir würden weiterhin ein Konto bei der Bank haben und nicht bei der Zentralbank. Weil natürlich den meisten Leuten klar ist, wenn es auf diese Weise zentralisiert ist, dass es eine ungeheure Machtkonzentration ist und dass sie sich damit innerlich aus guten Gründen unwohl fühlen. Nein, die Leute werden denken, sie hätten nach wie vor ihr Konto bei der Sparkasse oder bei der Deutschen Bank oder bei der Commerzbank. Nur wird es nicht mehr so sein, weil das Ganze SQL-basierte Datenbanksystem dahinter wird wegfallen, sondern es wird direkt durchgereicht an die Zentralbank und für diesen Smokescreen wird die Zentralbank den Banken eine Service-Fee bezahlen und die wird quasi ihrem Einkommen aus dem Zahlungsverkehr von bisher entsprechen. Das heißt, was da passieren wird, ist, dass das Bankengeschäftsmodell zwar nicht mehr existiert, aber dass es für die Banken egal ist, weil der Cashflow ihnen weiterhin zufließt, denn sie werden als Smokescreen gebraucht. Und insofern ändert es nichts am Geschäftsmodell. Es ändert nur was an den Möglichkeiten der Zentralbank, geldpolitische Manipulation und mikroökonomische wie auch individuelle Kontrolle und auch politische Kontrolle über das Leben der Bürger auszuüben im Auftrag des Staates. Das zweite Element ist, was die nächsten Jahre passieren wird. Also man kann nicht sagen, ob heute oder morgen die nächste Bankenkrise kommt, aber man kann sagen, dass auf Sicht von 2, 3, 4, 5 Jahren definitiv eine kommen wird. Ich glaube, sie ist eher näher als ferner. Und zwar deswegen, weil ja die Pleitenstatistik ist halt so, wie die Pleitenstatistik ist. Ich kann es ja auch nicht ändern. Ja. Und das heißt, es wird eine Krise geben. Und was typischerweise bei diesen Krisen rauskommt, ist, dass man die Problemursachen vergrößert. Und zwar in zweierlei Hinsicht. Die eine Problemursache ist, dass man die Banken, dass man den Banken weiterhin den Anreiz verstärkt, mehr Kredite auszureichen, als gut für sie ist. Das ist ja der Grund, warum ihre Eigenkapitalquote über die letzten 200 Jahre von 80% auf 5% gefallen ist. Und dieser Anreiz, der entsteht eben durch die Rettung. Das heißt also, die Sanktion, dass die Bank darunter leidet, einen Fehler gemacht zu haben, indem sie zu viel Risiken eingegangen ist, die findet ja nicht statt. Und das Zweite ist, dass typischerweise in diesem Prozess der Rettung ein Konzentrationsprozess gleichzeitig einsetzt. Das heißt, die kleinen Banken werden tendenziell nicht gerettet, die ganz kleinen, oder sie werden zwangsfusioniert. Entschuldigung. Und dadurch entstehen größere Einheiten. Also der Trend vom mittelständischen Banking, was wir vor 100 Jahren noch hatten, zu einem immer stärker konzentrierten Banking, was natürlich dann quasi Bankenmonster schafft, die für die Zentralbank viel leichter zu manipulieren sind und zu steuern sind, weil sie zentral gesteuert werden können. Dieser Trend wird sich dadurch verstärken. Wenn man ein sicheres Bankensystem bauen wollte, müsste man genau den gegenteiligen Weg beschreiten. Man müsste im Grunde genommen die Großbanken nehmen, müsste ihnen sagen, euer Investmentbanking müsst ihr abspalten, und zwar nicht irgendwie nur buchtechnisch, sondern richtig, richtig abspalten. Ihr müsst es verkaufen oder ihr müsst es so trennen, dass es eine eigene Aktiengesellschaft ist, ja, und könnt den Aktionären dann davon auch eine Aktie geben. Also auf jeden Fall eine klare Spaltung, das Investmentbanking abspalten und sagen, da gibt's keine Rettung, wenn ihr das Ding versenkt, ganz klar. Und den Rest der großen Bank mit der großen Bilanzsumme, die dann übrig bleibt, zu sagen, okay, da machen wir jetzt lauter Babybanken draus. Also eine Bank mit 1 Billion Bilanzvolumen würde ich in 10, 15 Banken mit unter 100 Milliarden Bilanzvolumen zerlegen, mit regionalen Schwerpunkten meinetwegen. Ja, und sagen, ja, ihr dürft eine gewisse Infrastruktur, die dürft ihr aus Kosteneffizienzgründen gemeinsam nutzen. Ihr könnt eine gemeinsame IT machen, so wie die Sparkassen das ja auch tun. Ihr könnt bestimmte Dienstleistungen quasi an eine gemeinsame Tochtergesellschaft outsourcen, da die Möglichkeit gibt. Aber die risikotechnische Trennung, jeder von euch ist für sein Kreditbuch verantwortlich. Und wenn ihr es vergeigt, Freunde, da kommt keine Rettung. Weil eine Bank, die 50 Milliarden oder 100 Milliarden groß ist, wenn die absäuft, dann tut es zwar weh, das ist ein riesiger Schaden, wenn das Geld weg ist. Aber es ist natürlich auch klar, dass die Welt nicht untergeht, wenn die Bank untergeht. Und damit kann man der Bank sagen, wenn ihr es versenkt, ihr werdet nicht gerettet. Punkt aus Arm. Vergesst es. Ja. Und dann wird die Bank ganz automatisch nämlich folgendes Problem haben. Wenn sie nicht mehr gerettet wird, wird jeder sagen, ja, was ist noch mit meinem Spargroschen, wenn es knallt? Und dann werden die Leute ihr Geld nur noch bei Banken anlegen mit ihren Spargroschen oder auch mit Bankenanleihen oder mit jeglichem anderen Finanzierungsvehikel. Wenn diese Bank entsprechend auch über Bonität verfügt, mit anderen Worten, wenn sie über Eigenkapitalquote verfügt, und zwar nicht irgendwie eine auf ein, wie soll ich sagen, ausgedachtes und in Wahrheit gar nicht auszurechnendes Ding wie diese risikoadjustierten Aktiva, ja, sondern eben auf die Bilanzsumme. Denn eins ist auch klar, die risikoattestierten Aktiva, die setzen ja voraus, dass alle Aktiva korrekt risikotechnisch gerätet und bewertet werden können. Das ist ja, wie wir seit 2007 wissen, überhaupt nicht der Fall. Was damals an AAA alles in die Binsen gegangen ist, das tut ja heute noch weh, wenn man dran denkt. Obwohl es schon 20 Jahre fast her ist. Unglaublich. Ja. Und dann werden die Leute sagen, okay, wir geben unser Geld, unsere Spargroschen nur noch an eine Bank, die eben entsprechende Bonität hat und die wird dann mindestens 30 oder 35% Eigenkapital auf die Bilanzsumme brauchen, eher sogar mehr, ja, wenn sie nicht mehr gerettet werden kann. Und da müssten wir eigentlich hin, aber mit der aktuellen Politik werden wir das Gegenteil erreichen. Was wir wahrscheinlich erleben werden, ist, dass wir jetzt in der nächsten Bankenkrise zum letzten Mal den ganz großen Schluck aus der Pulle bekommen. Also die große Rettung, die große Ausdehnung der Geldmenge, die 7, 8, 9 Billionen frisches Geld auf beiden Seiten des Atlantiks. Und dass das dann zu einem Inflationsniveau führt, das eben die Lieferketten zerreißt. Und wenn dieses Zerreißen einsetzt, dann erst kann eine grundsätzliche Diskussion über das globale Finanzsystem erreicht und angestoßen werden, das dann zu Ergebnissen führt. Und dieses Ergebnis wird nach meiner Meinung sein ein globaler Goldstandard und eine zwangsweise Zerkleinerung des Bankensystems. Die Banken werden gerettet werden, aber dann gehören sie ja dem Staat. Der kann dann lauter kleine Banken draus machen und sie privatisieren. Das muss er dann auch, wenn er eine Chance haben will zu überleben. Und dann werden wir über den Umweg des falschen Tuns zu der Notwendigkeit des richtigen Tuns kommen. Über kurz oder lang wird das passieren. Entweder beim diesen oder beim nächsten Mal. Ich glaube eher bei diesem Mal, weil wir waren das letzte Mal schon so haarscharf am Zerreißen der Lieferketten dran mit fast 50% Produzentenpreisinflation im Euroraum, dass eine weitere Rettung, wenn die da drüber geht, das wird nicht mehr gut gehen. Das halte ich für fast ausgeschlossen.
Ja, im zweiten Teil von unserem Interview, das habe ich reserviert, um auch ein paar konstruktive Vorschläge mit reinzugeben. Was kann jetzt jeder Einzelne eigentlich tun? Weil ist natürlich schon auch besorgniserregend, weil die meisten Menschen eben nicht wirklich darauf vorbereitet sind. Wir sind übrigens auch just zu dem Thema heute, wo dieses Video erscheint, live. Das heißt, wir werden auch unsere Recherche und dem Auslandskonten und Co. weitergeben. Aber mich interessiert natürlich auch, also was können wir jetzt tun? Also was... Welche Banken sollte man besonders suchen? Wie steht es um das Thema Auslandskonten und Co.? Was sind Ihre Empfehlungen? Ja,
also ich empfehle, zu einer kleinen Bank zu gehen. Sind kleine Banken sympathischer als große Banken? Und zwar deswegen, weil es bei den großen Banken gibt es einen Disconnect, eine Entkopplung, eine gedankliche Entkopplung in der Welt, in der diese Bank lebt. Einerseits können große Banken billiger operieren, weil sie Synergieeffekte realisieren können. Das stimmt. Die Synergieeffekte werden realisiert, dadurch wird auch die Profitabilität der Bank höher, insbesondere die Eigenkapitalprofitabilität, weil ja natürlich nur noch eine winzige Menge Eigenkapital da ist, aber dafür der Profit höher ist. Das heißt also, aus einer kapitalistischen Renditesicht ist das natürlich der Wunschtraum. Ja, aber gleichzeitig ist es so, dass die Risikokosten, die steigen im Hintergrund an und auch wenn sie nicht schlagen werden, sind sie da. Ja, wenn ich Risiken eingehe, habe ich Risikokosten und dafür muss ich entlohnt werden. Die Bank wird aber nicht für die Risikokosten entlohnt und zwar deswegen, weil sie erstens die Risiken nicht messen kann, weil sie zweitens zu wenig Eigenkapital hat, um sie zu decken und weil sie drittens die Risikokosten gar nicht kennt. Das heißt also, diese Risikokosten steigen an. Und sie bekommt eigentlich keine Kompensation dafür und sie steigen überproportional an. Also es ist nicht so, wenn eine Bank, die 1 Billion Bilanzvolumen hat, die hat nicht 10-mal so viel Risiken wie eine Bank, die 100 Milliarden Bilanzvolumen hat, sondern die hat vielleicht 30-mal so viel Risiken. Und warum ist das so? Weil sie intransparent ist. Sie kriegen ab einer bestimmten Größe in eine Bank keine Transparenz mehr rein. Das ist nicht möglich. Das können Sie komplett vergessen. Das ist eine Einbildung, unter der die Bankmanager leiden. Solange es gut geht, fühlen sich auch noch ganz wohl damit. Und eines Morgens wachen sie auf, so wie der CS-Vorstand, und stellen fest, dass ihre ganze Einschätzung ihres Risikos falsch war. Und der Aufsicht geht es übrigens auch nicht besser. Die Aufsicht weiß weniger über die Bank als der Vorstand. Ja, und deswegen, das ist auch der Grund, warum diese ganzen berühmten tollen Stresstests niemals funktionieren. Wenn es der Vorstand nicht weiß, weil seine Risikomessinstrumente nicht funktionsfähig sind, dann weiß es doch die Aufsicht, die auf die gleichen Instrumente zurückgreift, noch viel weniger. Zumal die Aufsicht keine eigenen Instrumente hat, sondern die Instrumente der Banken benutzt. Ja? Also die Aufsicht hat sich ja bis zum heutigen Tage für mich vollkommen surreal und unvernünftig geweigert, eigene Messsysteme systematisch zu entwickeln. Ja, warum? Das weiß allein, keine Ahnung, der liebe Gott, ja, oder die Chefs der Aufsicht. Und da sie das nicht haben und immer auf das zurückgreifen, was die Bank selbst hat, können sie auch nicht mehr wissen als die Bank. Stattdessen produzieren sie einen riesigen Wust an Zahlenfriedhöfen, an Berichten, die keiner liest, gelesen, gelocht, gelacht, ja, an Bürokratie und an Kosten, die vollkommen außer Kontrolle geraten sind. Und deswegen ist es so, dass diese Dinge eben auch so unvorhergesehen kommen. Also dieser Disconnect zwischen Größe und Risiko, dieses überproportionale Wachsen des Risikos bei der Größe, das wird eben in den Synergien nicht mitgerechnet. Und deswegen empfehle ich, gehen Sie zu einer kleinen Bank. Gehen Sie zu einer Bank, bei der der Vorstand noch jeden Kreditnehmer persönlich kennt. Gehen Sie zu einer Bank, bei der wenn Sie schon die Bank betreten, nicht Marmor und Glitz sehen, sondern wo es bodenständig zugeht. Ja, gehen Sie zu einer Bank, wo der Vorstand Ihre Probleme kennt, ja, und sich mit der Frage auseinandersetzt, was braucht denn der Mittelstand? Ja, wenn Sie Mittelständler sind, was braucht der Mittelstand? Der sich da reinversetzen kann und der die Risiken richtig einschätzt und der dann den Regenschirm nicht bei Regen einklappt. Und gehen Sie zu einer Bank, die eigenkapitaltechnisch so ausgestattet ist, dass sie auch mal ein bisschen einen Sturm übersteht. Also nicht irgendwie 5%, sondern 10, 12, 15% auf die Bilanzsumme sollten es halt schon sein. Ja? Gehen Sie zu einer Bank, die nicht Ihnen Produkte verkaufen will bei der Kapitalanlage, sondern die Ihnen Diversifikation anbietet und eine anständige Verwaltung ihres Vermögens, wenn sie denn eine Vermögensverwaltung macht und nicht Produkte. Jede Bank, die Ihnen Produkte anbietet, ist im Prinzip nichts anderes als eine Drückerkolonne und ein Vertriebskanal, der nicht ihr Wohl im Sinn hat, sondern das Wohl der Drückerkolonne im Sinn hat. Ja? Also es gibt schon die Möglichkeit, das zu differenzieren und gerade wenn man in die Schweiz kommt, ich glaube, die guten Banken hier, das sind die kleinen Banken. Ja, das sind die Kantonalbanken, das sind die Raiffeisenbanken, ja. Diese kleinen Strukturen sind bodenständig und die Leute wissen noch, sozusagen, was sie ökonomisch vor sich haben. Und natürlich ist das keine Garantie. Ja? Auch eine kleine Bank kann in Schwierigkeiten kommen. Aber nach meiner Erfahrung ist es so, dass wenn Sie sich so eine Bank aussuchen, dann fahren Sie in der aller Regel besser. Und dazu kommt natürlich noch, Sie müssen ja nicht Ihr ganzes Vermögen der Bank anvertrauen, sondern diversifizieren Sie Ihr Vermögen. Folgen Sie der Drittelregel, die ich immer empfehle. Ja, babylonischer Talmud, 2500 Jahre alt, bis heute gültig. Ein Drittel Immobilien, ein Drittel Aktien, ein Drittel Gold. Ja, und in dem Moment, wo Sie das vernünftig machen und diese einzelnen Teile vernünftig verwalten, da überleben Sie auch, wenn die Bank mal in Schwierigkeiten kommt.
Mhm. Welche Länder sind Ihre Favoriten für Bankkonten?
Ja gut, ganz klar immer noch die Schweiz, obwohl die Schweiz leider sich durch das Investmentbanking ihrer beiden Großbanken, ja jetzt ist es ja nur noch eine, nachdem die CS in der UBS aufgegangen ist, der amerikanischen Finanzaufsicht ausgeliefert hat, was das Schweizer Bankensystem aus meiner Sicht gründlich und nachhaltig beschädigt hat. Also wenn die Schweizer wieder ein Bankensystem haben wollen, wie das, was sie mal hatten, was ja eigentlich viel besser war als das aktuelle, dann müssten sie im Grunde der UBS sagen, entweder du gehst nach Amerika oder du verkaufst dein Investmentbanking, aber wir haften nicht mehr für dich und uns interessiert auch nicht, ob die amerikanische Bankaufsicht dich zwiebelt. Wir machen hier unser Ding, wie wir es vor 50 Jahren hatten, mit Bankgeheimnis und mit allem drum und dran. Ja? Das hat man im Namen der vermeintlichen, ich sage vermeintlichen, nicht tatsächlichen Geldwäsche ja alles gekillt. Aber diese Geldwäschegesetze, die dienen natürlich nicht der Geldwäschebekämpfung. Das wäre ja noch schöner, ja. Diese Geldwäschegesetze, die dienen der Zwiebelung des Bürgers. Und die Geldwäsche findet halt jetzt in der Ukraine statt oder an irgendwelchen anderen Finanzplätzen, wo die globale Elite sich hin zurückgezogen hat, um ihr Ding zu machen. Ja, aber in die größte Geldwäschenlage der Welt ist die Ukraine. Ja, also diese Geldwäschegesetze verhindern keine Geldwäsche. Sie sorgen nur dafür, dass der Bürger unter der Totalkontrolle des Staates steht. Und deswegen glaube ich, also man könnte es besser machen in der Schweiz, wenn man sich davon wieder abkoppelt. Aber es ist immer noch ein guter Bankenstandort. Es gibt natürlich mittlerweile auch noch eine Reihe anderer Bankenstandorte, die sich so ein bisschen Freiheit erkämpft haben, ja, Singapur, UAE, ja, also in vor allen Dingen Abu Dhabi, ja, in Dubai ist die Kontrolle durch die globale Finanzoligarchie relativ engmaschig, aber in Abu Dhabi ist es das nicht. Und es gibt immer noch in Mittelamerika den ein oder anderen Kleinstaat, wo es ja sozusagen der unterm Radar fliegt. Ja. Aber dann hat man natürlich das Problem dort, dass man nicht in die Bilanzen der Banken so gut reinschauen kann und dass da die Governance auf dem traditionellen Thema nicht so gut ist wie zum Beispiel in der Schweiz oder in Liechtenstein.
Ja, welche Länder gefallen Ihnen da besonders gut in Mittel- und Südamerika?
Ja gut, was ich an Südamerika gut finde, sind im Moment ist natürlich Argentinien. Ja, wobei Argentinien hat die Bankenreform noch vor sich. Ja, das ist im Moment noch eine Schwachstelle, ja, die Milei adressieren muss nach meiner Überzeugung, aber der wird sie adressieren. Dann Belize ist ein guter Platz. El Salvador ist ein Platz, der sich im Moment extrem gut mausert. Also El Salvador, das ist für mich das wahrscheinlich in derzeit bestregierte Land in Mittelamerika und nicht nur in Mittelamerika, also eigentlich über die Region hinaus ausstrahlend. Ja, das ist spektakulär, was dort geleistet worden ist, durch einen Präsidenten, der sich scherzhaft als Philosopher King bezeichnet in seinem X-Account. Ja, dann gibt's natürlich noch diese ganzen britischen Mandatsgebiete in den Bahamas etc., wo immer noch relativ viel Freiheit da ist. Ja, es gibt auch Jersey. Ja, das ist gehört zum Beispiel zu Großbritannien, hat aber seine ganz eigene Governance da. Es ist nur nicht ganz einfach, da ein Konto zu kriegen. Also man muss da auch wirklich hingehen. Was demnächst der, wie soll ich sagen, der Dark Horse nach meiner Überzeugung sein wird, wo es nach Umschwung und Umsturz riecht und wo möglicherweise ein zweites Argentinien draus werden könnte, ist Venezuela. Ja, wenn es da erstmal ins Rutschen kommt, und das kommt ins Rutschen, da bin ich ziemlich sicher, dann könnte Venezuela durch diese unglaublich schmerzhafte sozialistische Erfahrung zum zweiten Leuchtturm der Freiheit in Südamerika werden. Wenn das passiert, dann ist allerdings der Reißverschluss offen. Also dann wird's interessant.
Ja, es wird sicherlich spannend bleiben. Ich freue mich darauf, wenn wir das Thema dann wieder zu gegebener Zeit updaten können und werden. Lieber Dr. Karl, vielen herzlichen Dank. Wie gesagt, wir sind auch zu diesem Thema heute live. Wer es interessiert, Link unterhalb von dem Video, gerne kostenfrei anmelden. Ja, und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank nochmal an Sie.
Bis dahin. Bis bald.
Schön, dass du wieder dabei warst. Wenn dir der Podcast gefällt, erzähle gerne dein Umfeld davon, sodass auch dieses von den Inhalten profitieren kann. Und falls du es nicht schon gemacht hast, abonniere den Kanal, damit du künftig keine Folge verpasst und vor allen anderen informiert bist. Gerne kannst du uns auch einen Kommentar und eine positive Bewertung bei Apple Podcast dalassen. Bis zum nächsten Mal, dein Thorsten Wittmann.